Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Willkommen zu den heutigen Zwischentönen mit Klaus Pilger am Mikrofon. Mariam Sareh ist in Anbetracht ihrer Begabung, Arbeit und Person eigentlich überhaupt nicht bekannt genug. Das schrieb die Wochenzeitung Die Zeit im Herbst 2019 und Die Zeit hat natürlich wie so oft völlig recht. Mariam Sareh hat jüngst als Schauspielerin in zwei wichtigen und hochgelobten jüngeren deutschen Kinofilmen mitgewirkt, in Systemsprenger von Nora Fingscheid und in Undine von Christian Petzold. Und Undine ist ja leider noch nicht in den Kinos. Der Starttermin wurde verschoben, weil es ja im Moment noch keine Kinovorstellungen wieder gibt. Für ihre Rolle in der Berlin-Serie Vier Blocks bekam Mariam Sareh 2018 für ihre intensive Darstellung den Adolf-Grimme-Preis. Und intensiv ist sie eigentlich immer, auch als politische Filmemacherin. Born in Evin heißt 2019 ihr Regiedebüt. Und dieser Kinofilm, der zeigt die Suche nach ihrer eigenen Vergangenheit. Denn sie wurde 1983 als Tochter politischer Gefangener in einem Teheraner Gefängnis, nämlich in Evin, geboren. Und dieser Film, der wurde gerade mit der LOLA, dem Deutschen Filmpreis, ausgezeichnet als bester Dokumentarfilm. Was für ein Debüt. Theaterstücke schreibt Mariam Sareh auch. Für kluge Gefühle erhielt sie 2017 den Autorenpreis des Heidelberger Stückemarkts. Und was sie noch so alles drauf hat, das erfahren Sie hoffentlich oder sicherlich in den nächsten 90 Minuten. Herzlich willkommen, Mariam Sareh.
Hallo.
Normalerweise sitzen sich die Gäste bei den Zwischentönen im selben Studio direkt gegenüber und können sich angucken. Aber heute ist das wegen Corona einmal anders. Frau Sareh sitzt im Studio in Berlin und ich im Studio in Köln. Und wir können uns nicht anschauen, nur hören. Haben Sie es denn dort bequem, Frau Sareh?
Ja, sehr bequem. Und ich bin auch sehr gerne hier in diesem Gebäude. Ich war hier jetzt auch schon einige Male und ich finde es einen ganz wunderbaren Ort. Deshalb, ich bin hier ganz gern.
Frau Sareh, fangen wir mit einem Rätsel für Sie an, wenn Sie mögen.
Gern.
Ich beschreibe mal eine Filmszene und Sie raten, aus welchem sehr aktuellen Film, in dem Sie übrigens nicht mitgespielt haben, die Szene stammen könnte. Also ist nicht ganz einfach und ich hoffe, Sie haben den gesehen. Wir versuchen es mal. Ein Soldat meutert, als er während seines Wehrdienstes eine Hinrichtung vollstrecken soll. Er flieht mit seiner Verlobten durch die Nacht. Die beiden lachen und man könnte einen Moment glauben, ihnen gelänge diese Flucht tatsächlich. Und dann singen sie das alte italienische Partisanenlied Bella Ciao, das so fröhlich klingt, aber das ist es nicht, denn eine Textzeile lautet: Und falls ich in den Bergen sterbe, dann musst du mich begraben. Frau Sareh, aus welchem sehr aktuellen Film könnte diese Szene sein?
There is no evil von Mohamed Rasoloff, der den Goldenen Bären gewonnen hat.
Sie haben schon den Jackpot gewonnen. Genau, er hat den Goldenen Bären bei der Berlinale in diesem Jahr gewonnen. Er konnte den Preis nicht entgegennehmen, weil er nicht aus dem Iran ausreisen durfte. Seine Tochter hat das dann übernommen, die in Hamburg lebt. Haben Sie diesen Film schon gesehen?
Ja, der war auch bei uns nominiert in der Amnesty-Jury, in der ich dieses Jahr mit Anke Engelke und Sebastian Schipper und dem Markus Beko, der Generalsekretär von Amnesty, dieses Jahr zusammen war. Und genau, das war einer der nominierten Filme. Der hat bei uns nicht gewonnen, dafür hat er den Goldenen Bären bekommen.
Wie hat er Ihnen gefallen?
Der Film ist ja hat ja so eine episodische Struktur. Es sind, glaube ich, 3 oder 4 Episoden, soweit ich mich erinnern kann, die fast so abgeschlossene Erzählungen sind. Also genau, die alle sich mit der Frage von so moralischen Dilemmata beschäftigen. Und der erste Film, ich glaube, es war der erste, einen von denen fand ich auf jeden Fall absolut grandios. Die anderen waren mir ein bisschen zu moralisch und ein bisschen mit so einem größeren, ja, mit so einer Art, bisschen so einem pädagogischen Zeigefinger, der mich gestört hat und der anders als zum Beispiel, ich habe gestern Abend interessanterweise gerade einen Kiarostami-Film gesehen, Close Up, der viel mehr Fragen aufzeigt und der Rasoloff-Film war mir im Vergleich zu seinen anderen Filmen ein bisschen mit einem zu erhobenen Zeigefinger.
Ja, war dieser Preis denn trotzdem verdient oder war es eher ein politisch motivierter Preis?
Ja, es gibt ja oft diese Frage, ob das, ich glaube, die Jurys, die versuchen immer, all diese verschiedenen Aspekte mitzubedenken. Ich denke nicht, dass es ausschließlich politische Preise gibt, auch wenn Mohammed Rasoulof natürlich jetzt kurz vor seiner Gefängnisstrafe sitzt und nicht mehr aus dem Land ausreisen kann. Natürlich hat man dann auch so als Filmwelt da auch eine Verantwortung und sich auch solidarisch zu verhalten. Aber ich denke, der Film hat die Jury auch inhaltlich überzeugen müssen, sonst hätten sie ihn nicht vergeben. Genau, bei uns hat ein anderer Film gewonnen, der hieß Welcome to Chechnya, ein Dokumentarfilm über die Verfolgung von LGBTQ-Menschen und einer NGO, die sich sozusagen für deren Rettung in Tschetschenien einsetzt. Das war ein Film, der uns alle umgehauen hat. Und der andere Film, Der Goldene Bär, ich kann es eigentlich letztendlich gar nicht wirklich beurteilen, weil ich die anderen Wettbewerbsfilme bis eben auf Undine, wo ich mitgespielt habe, gar nicht gesehen habe.
Können Sie eigentlich noch so gut Farsi, dass Sie dem Film im iranischen Original gut folgen können?
Ich muss auch Untertitel mitlesen. Also es ist so, dass ich kann es verstehen. Also wenn es jetzt keine Untertitel geben würde, könnte ich schon nachvollziehen, worum es geht. Aber ich lese lieber die Untertitel mit.
Okay. Wenn Sie Ihr Geburtsland Iran in einem Film sehen, zum Beispiel in There is No Evil, ist da für Sie irgendetwas Vertrautes zu erkennen oder ist das alles eine ferne, fremde Welt für Sie?
Ja, ich finde das gar nicht so eine... Ich finde die Frage zu beantworten gar nicht so einfach, weil ich bin nach meiner Geburt, also die ersten 2 Jahre war ich noch im Iran und dann sind wir schon nach Deutschland geflohen. Also habe ich gar keine bewussten Erinnerungen an den Iran und so bleibt das Land mir sehr fremd. Und dennoch zum Beispiel eben nochmal, wie gerade erwähnt, wenn ich gestern Abend diesen Film von Abbas Kiarostami Close-Up sehe, dann bin ich einfach als cinephiler Mensch so begeistert davon und frage mich dann auch, ob es da sozusagen auch eine Parallelität gibt. Aber so eine wirkliche Verbindung zu dem Land habe ich nicht so wirklich, muss ich sagen. Nein, ich fühle mich eher doch in der Welt zu Hause.
Bei der Berlinale, da gehörten Sie auch zu denen, die die Solidaritätsaktion für die Opfer der rassistischen Anschläge von Hanau aktiv unterstützt haben.
Ja, genau.
Da waren Sie mit, da gab es so einen kleinen oder auch so einen mittelgroßen Krach, ne? Auf dem roten Teppich, wenn ich mich erinnere.
Es gab keinen Krach insofern, sondern wir haben uns überlegt, beziehungsweise ich habe mir überlegt an dem Morgen, als wir gerade von den Anschlägen gehört haben, wie man darauf überhaupt reagieren kann, ob man so einen Tag begehen kann wie jeden anderen, wenn in Deutschland eben Menschen ermordet werden aufgrund ihres Aussehens oder aufgrund ihrer Herkunft. Und für mich ging es nicht. Ich wäre eigentlich eher demonstrieren gegangen, statt bei so einer Berlinale-Eröffnung teilzunehmen. Und letztendlich stellte sich dann die Frage, wie nutzt man vielleicht auch eine gewisse Öffentlichkeit, die man hat, sowas wie einen roten Teppich, eben um sich da solidarisch mit den Opfern und ihren Familien und Angehörigen zu verhalten. Also dann habe ich meine Kollegen angerufen und wir haben gemeinsam überlegt, was könnte man tun. Es sind ja natürlich nicht viele eingeladen zu so einer Berlinale Eröffnung. Das ist ja dann auch doch relativ schwierig, da irgendwie reinzukommen. Und von denen ich wusste, dass die auch kommen, die eine Einladung haben, haben wir uns dann überlegt, was können wir machen. Und so haben wir den roten Teppich auf eine gewisse Art nicht besetzt, aber wir haben Hände halten, eine Art Schweigeminute mit dem Blick nach unten uns hingestellt und so versucht, unsere Solidarität zu bekunden.
Mhm. Frau Saré, wir sind schon an der Stelle der ersten Musik.
Ah,
Sie haben sich,
so schnell geht's.
Ja, Sie haben sich gewünscht von Nina Simone, I wish I knew how it would feel to be free. Das ist eine Aufnahme, die sich gewünscht hat. Ausdrücklich haben sich die gewünscht von den Festspielen in Montreux von 1976. Warum genau diese Fassung?
Nina Simone improvisiert da zum Ende hin. Ich hoffe, dass wir so weit kommen, weil das Lied doch relativ lang ist. Und es gibt auch eine Videoaufnahme und für mich ist es einer der beeindruckendsten Live-Performances, in der die sich doch vom Original ganz schön unterscheiden und wo man merkt, dass es da eine innere Beteiligung da ist, die einfach ja unbeschreiblich ist, mich berührt und dieses Lied immer wieder und sorgt für Gänsehaut. Und ich denke, das wird hoffentlich auch für die Zuhörer sich übertragen. Also es ist auf jeden Fall eins für mich der wichtigsten Lieder, die es so gibt.
Und hier kommt es.
knew how it would feel to be free. I wish I could break all chains still binding me, yeah. Wish I could say all the things that I can say when I'm relaxed.
Nina Simone. Gewünscht hat sich das unser heutiger Gast, die Schauspielerin und Regisseurin Mariam Sarré. Die sitzt in Berlin, ich sitze in Köln. Frau Sarré, die Berlinale war ja eines der letzten kulturellen Großereignisse, das im Februar in Deutschland noch stattfinden konnte. Corona schwebte schon drüber, aber mehr auch nicht. Und nun sind wir 2,5 Monate weiter und leben in einer anderen Welt, die sich auch täglich weiter verändert. Was hat das Leben mit Corona mit Ihnen persönlich gemacht bisher?
Ja, also ich bin vielleicht doch im Vergleich zu vielen anderen in einer sehr privilegierten Situation oder beziehungsweise eine komisch zufällige Situation. Und zwar habe ich die letzten 5 Jahre ja sehr intensiv gearbeitet als an meinem eigenen Film, an meinem Theaterstück, als Schauspielerin, sodass ich jetzt mit der Berlinale und da auch diesen vielfältigen Aufgaben, die ich da noch hatte, mir eigentlich ein bisschen einen Freiraum geschaffen hatte, um mal wieder einen Raum zu schaffen, um wieder Inspiration reinkommen zu lassen und sich ein bisschen wieder zu erholen von diesen letzten doch sehr intensiven 5 Jahren. Das heißt, bei mir hat sich das so, war das fast deckungsgleich mit dem, was dann jetzt dieser Rückzug bedeutet. Ich wollte einfach wieder mal lesen und Filme schauen und mal wieder ins Schreiben kommen und so. Also von daher, ja, bin ich im Vergleich zu vielen Kollegen und gerade die jetzt Kunstschaffende sind, doch in der Situation gewesen, wo nicht viele Sachen weggebrochen sind.
Ja, aber Sie haben natürlich Kontakt mit anderen. Wie ist das in Ihrer Branche bei Film, Fernsehen, Schauspiel, Regiekollegen, Kolleginnen? Wie existenzbedrohend erscheint das, was gerade mit Corona passiert für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Ja, es ist auf jeden Fall existenzbedrohend und gerade für die Schauspielkollegen, die ich habe, weil viele von denen auch nicht, also gerade die Freiberuflichen, die nicht in den Festengagements sind und deren Vorstellungsgagen dann oder deren Gehälter bezahlt werden, die sind oft nicht in der Künstlersozialkasse. Dadurch sind sie keine Solo-Selbstständigen, dadurch kriegen sie diese Soforthilfegelder nicht. Das bedeutet, die sind dann darauf angewiesen, auf die Grundsicherung zurückzugreifen, was schwierig ist. Und so fallen die so ein bisschen durchs Raster, was viele dieser unständig Beschäftigten, so nennt sich das Schauspielkollegen, schon lange auf Nachteile gestoßen sind, ist das jetzt natürlich umso drastischer während Corona. Und diejenigen, die Solo-Selbstständige sind, haben natürlich, einige von denen haben Gelder, konnten auf die Soforthilfe zurückgreifen, andere nicht. Also es ist komplex und natürlich ist es für die Kreativwirtschaft erstmal eine Katastrophe, wenn Theatervorstellungen ausfallen, wenn nicht mehr gedreht werden kann, wenn man nicht weiß, wann sich das alles wieder ändert.
Wie groß ist Ihre persönliche Existenzangst?
Wie gesagt, ich hatte Geld gespart. Ich hatte jetzt vor, mir ein bisschen Freiraum zu schaffen. Von daher wollte ich eben keine Angebote mehr annehmen für eine gewisse Zeit, weil ich einfach wirklich zu viel über meine Verhältnisse gearbeitet habe. Ja. Und so ist es für mich gerade ganz gut überbrückbar. Und wie gesagt, das ist natürlich eine sehr privilegierte Situation.
Wann wird denn wieder gedreht oder wird schon wieder gedreht?
Also ich habe interessanterweise sogar einen Drehtag gehabt, beziehungsweise 2. Da wurde eine Serie von ZDF Neo gemacht, während Corona, wo die hieß Liebe jetzt. Die gibt es, glaube ich, auch noch in der Mediathek zu sehen. Und da wurde trotz der Maßnahmen, waren wir alle alleine in Wohnungen und haben über Telefone so Szenen gespielt. Und das ist auch sehr, sehr lustig geworden. Und keiner vom Kamerateam war. Wir mussten eigentlich verschiedene Funktionen übernehmen. Von Kostümen bis selber die Kamera halten, bis den Ton einschalten und so weiter. Und so ist irgendwie was ganz Interessantes entstanden. Dann habe ich für den RBB, wurden 30 Filmemacher und Filmemacherinnen gebeten, einen 2-Minüter zu machen, einen kleinen Kurzfilm während Corona. Und dann habe ich auch einen kleinen Kurzfilm gemacht, der dort gezeigt wurde. Und ich hatte zu tun. Und wann wieder gedreht wird, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Muss man denn jetzt manche Drehbücher umschreiben, um weniger Nähe zu haben? Geht das überhaupt?
Das weiß ich nicht. Also ich bin da genauso ahnungslos und genauso, ich weiß nicht, wie das jetzt geplant wird. Also ich vermute, wenn in diesem Jahr bezweifle ich, dass große Drehs noch stattfinden können. Aber ich glaube, die meisten spekulieren schon darauf, dass ab 2021 wieder unter einigermaßen normalen Umständen wieder gedreht werden kann.
Na, wenn Profifußballer wieder Fußball spielen dürfen, mit Körperkontakt im Zweikampf, sollten dann nicht auch Schauspieler wieder spielen dürfen?
Also absolut, das ist natürlich, das ist ja eher eine Frage, es ist, da sagt ja keiner, nee, wir sollen nicht mehr spielen, sondern es ist, ich glaube, es ist im Moment das, was wir erleben, einfach auch ein Vorantasten, um zu gucken, ja, wann kann wieder gedreht werden, das weiß im Moment einfach noch keiner, wann können die Theater geöffnet werden, die Sachen verschieben sich, Kinostarts verschieben sich, all das ist natürlich so viel noch im Unklaren, aber klar, es muss gespielt, Kultur und Kunst ist natürlich ein total wichtiges und verteidigendes Grundrecht und ein Wert, den wir ganz hoch halten müssen. Ja.
Aber der Fußball ist ja scheinbar wichtiger in diesem Land als die Kultur.
Ich kann das nicht erklären, warum die Situation dazu führen, dass manche Dinge jetzt schon funktionieren und welche nicht. Ich glaube, im Moment generell versuche ich mich irgendwie auch zu arrangieren mit der auf der einen Seite sich zwar einzusetzen und auch kritisch zu bleiben und auch zu Nachrichten zu verfolgen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, geht es vielen auch so, dass man auch einen Umgang mit der eigenen Ohnmacht finden muss, weil keiner hat abschließend die Antworten. Wir wissen nicht, was kommt. Und vielleicht ist das eine Situation, mit der wir irgendwie lernen müssen, umzugehen, auch eine Form von in der Krise, eine Form von ja, auch Weitsicht und Gelassenheit irgendwie nicht bei jedem hochzuschrecken. Und das ist natürlich auch, das ist eine Position, die man natürlich so leicht sagen kann, wenn man nicht mit drei Kindern zu Hause sitzt und die Existenz bedroht ist. Aber letztendlich müssen wir mit der Ohnmacht irgendwie auch einen Umgang finden, umzugehen.
Ja, wird denn Corona und was das Virus mit der Welt macht, den Film, die Literatur, die Kunst beeinflussen, entscheidend beeinflussen? Werden wir mal von einer kulturellen Corona-Epoche sprechen können? Was glauben Sie?
Irgendwie hoffe ich auch, dass diese Situation, dass diese Krise auch zu einem Umdenken führt, weil und dass es nicht einfach nur ein Zurück zur Normalität geben kann. Und ich hoffe natürlich, die Kunst reflektiert natürlich, oder ja, Kultur und Kunst reflektiert die Welt um einen herum. Und manchmal frage ich mich, vielleicht haben wir viele Dinge auch als zu selbstverständlich wahrgenommen. Wenn ich jetzt ans Kino denke und wie sehr ich mich nach dem Kino sehne und zurück ins Kino zu gehen, wie bedeutsam das ist. Und vielleicht ist das so auch eine Form von, ja, zu merken, welche Werte sind denn, gilt es denn wirklich zu verteidigen? Wofür muss man auch ein Stück weit dankbar sein und sich einsetzen? Und ob sich das dann inhaltlich niederschlägt, ich denke schon. Es ist ja schon so, dass es global uns alle betrifft, das mitzubekommen. Und das wird natürlich mit dem Blick auf die Welt und mit dem Blick aufs Leben, wird darauf eben auch bestimmten Einfluss nehmen.
Wir werden es sehen, 9/11 war ja auch prägend für ganz viele Kunstgenres letztendlich. Frau Saré, fangen wir jetzt doch mal am Anfang an. Nee, nicht ganz am Anfang, sondern an jenem Tag, als Sie am Heiligen Abend 1985, 2,5 Jahre alt, an der Hand Ihrer Mutter vor dem Hauptbahnhof in Frankfurt am Main standen, angekommen im Exil, dem Foltergefängnis in Teheran entkommen. Ihre Mutter war gerade mal 20 Jahre alt. Wie haben Sie sich beide anfangs durchgeschlagen?
Ja, meine Mutter hatte ganz zu Anfang gar nicht vor, nach Deutschland zu kommen oder nach Frankfurt. Wir waren eigentlich auf dem Weg in die USA, wo wir Verwandte hatten, in Kalifornien. Uns wurde dann aber am Frankfurter Flughafen die Einreise verwehrt. Und das hatte dann nach sich, dass meine Mutter über einige Jahre, ich weiß nicht wie lange genau, versucht hat, weiterhin in die USA zu kommen, weil Deutschland eigentlich nur ein Zwischenstopp war. Glücklicherweise hatten Anfang der 80er Jahre für politisch Verfolgte in Deutschland die Gesetzesgebung, war es einfach, politisches Asyl zu bekommen. Und so war sie in dem Dilemma, erstmal rauszufinden, bleibe ich in einem Land, das, einem wildfremden Land, in dem ich weder die Sprache beherrsche, noch irgendjemanden kenne, und habe trotzdem die Sicherheit, hier sein zu können aufgrund der Gesetzeslage, oder versuche ich weiterhin in die USA zu kommen. Und letztendlich hat sie sich dann irgendwann für Deutschland entschieden, und der erste Ort, wo wir ankamen an Heiligabend 1985, ist dann so auch zu unserem Zuhause geworden, und so bin ich in Frankfurt groß geworden.
Aber wie hat sie angefangen? Hat sie erstmal gejobbt? Sie hat ja die Sprache noch nicht gelernt.
Ja, meine Mutter ist eine sehr ehrgeizige Person und nicht ohne Grund ist sie auch da, wo sie heute ist. Ich glaube, die hat einfach, ja, sie hat versucht, über Abitur auf Deutsch übersetzen zu lassen, die Sprache zu lernen, anzufangen. Sie hat ja sehr früh auch angefangen zu studieren. Ja, sie hat einfach als alleinerziehende Mutter parallel Geld verdient, studiert, all das versucht, irgendwie in die Wege zu leiten, damit diese Dinge möglich sind dann. Und die hat sie dann nach und nach so umgesetzt, trotz der vielen Widerstände, wie eben die Sprache nicht zu können. Zunächst hat sie das irgendwie bewältigt, ja, auf erstaunliche Art und Weise.
Ihre Mutter Nagis Eskandari Grünberg wurde Psychotherapeutin und hat eine eigene Praxis, war dann zeitweise auch Dezernentin für Integration in Frankfurt am Main und hat vor 2 Jahren auch bei der Kommunalwahl für die Grünen bei der Oberbürgermeisterwahl kandidiert. Das klingt nach einem sehr erfolgreichen Leben, nach viel Power, Sie haben es eben schon beschrieben, die sie hat. Was war der Antrieb? War das die schreckliche Vergangenheit hinter sich zu lassen oder war der Antrieb, es in dem neuen Exilland schaffen zu müssen?
Ja, dazu müssen Sie natürlich eher meine Mutter befragen als mich. Ich kann da natürlich nur mutmaßen. Ja. Ich glaube, das sind verschiedene Gründe, warum man versucht, ein Leben zu schaffen für das Kind, für einen selbst, das natürlich von etwas anderem geprägt ist als dieser schlimmen Verfolgung und dieser Unfreiheit, aus der sie entkommen war. Ich glaube, sie wollte ja ein Leben schaffen, in der sich aufbauen hier, in der sie in Sicherheit leben kann, in der sie was beitragen kann, auch gesellschaftlich und selbst natürlich auch große Werte hatte und war ja eine politisch Geflüchtete. Das heißt, sie hatte natürlich auch eine große Überzeugung, was es bedeutet, eine gerechte, eine chancengleiche, eine Gesellschaft in einer zu leben und diese auch aktiv mitzugestalten. Das hatte sie natürlich auch da mitgenommen und so auch weiter verfolgt, auch in dem Land, in dem sie dann ankam.
Wie sind Sie denn aufgewachsen als Kind? Ich stelle mir jetzt mal vor, in der studentischen Szene Frankfurt, eher antiautoritär mit viel Spaß. Ich weiß es nicht, ich frage das mal, ohne es zu wissen.
Ja, genau. Ich bin sowohl in einem antiautoritären Schülerladen groß geworden und in einem Kinderladen, so hieß das. Der Schülerladen hieß Zornige Zwerge und war in der sogenannten Sponti-Villa, was ein Studentenwohnheim war im Frankfurter Westendviertel. Und der war auf jeden Fall links. Wir wurden sehr früh waren auch demonstrieren und hatten tolle, also ziemlich beeindruckende Erzieher auch, Erzieher und Erzieherinnen, von denen wir schon früh viel mitgenommen haben. Auch so ein bisschen, was so Haltung zur Welt bedeutet und kritischer Geist und so. Also ich, genau in diesem, wie Sie es beschreiben, so ein bisschen in diesem Kontext, in dem Geiste bin ich groß geworden, ja.
Und gleich nach den Nachrichten reden wir weiter, wie es Ihnen erging, Ihnen, Ihrer Familie in Frankfurt und wie es mit Ihrer Karriere dann anfing und weiterging. Wir haben jetzt noch eine Musik vor den Nachrichten, die Sie sich ausgesucht haben. Und zwar ist das von einer jungen Rapperin aus New Jersey. Shake heißt die Dame. Können Sie da etwas zu sagen?
Genau, 070 Shake. 070 ist die Crew, zu der sie dazugehört. Die ist bekannt geworden mit dem Kanye West Song Ghost Town. Da hatte sie ein Feature, hat dann ihr eigenes Album gemacht. Ich habe sie letztes Jahr in Coachella live gesehen. Eine sehr, sehr beeindruckende, sehr junge Frau, die eine unglaubliche Power hat und es bestimmt noch schafft, viel zu bewegen.
Und der Titel heißt I Laugh When I'm With Friends, but Sad When I'm Alone. Hier ist Shake.
I don't wanna spend my life thinking what they'll think or what they might. If I go see a show, she might collapse and lose her life. I guess I'll save some money and save myself from wasting time like fuck this little dyke, the way she's going, it'd be her fault if she ever dies. All that time he was talking, the shit was eating me alive. Through the judgments, you didn't see I was fighting for my life. How could I send signs, and God forgive me if I cry? That I'll become an attention seeker, and not a leader. See, people will only really understand you when they need you. I guess I'm better off all alone in a two-seater. People telling me to stop, don't be a weak human being. While the voice inside my head keeps telling me that I need it. I now ask you, please stop judging me. I got myself out there single-handedly. And we do what we do cause we don't understand the consequence of every step we take is wrong. How could we ever see the mess? And it's not just you and me, the whole youth is depressed. Living with the devil, constant battle every day.
Willkommen zurück zum zweiten Teil der heutigen Zwischentöne, heute mit Klaus Pilger am Mikrofon. Der sitzt im Studio in Köln und mein Gast sitzt im Studio in Berlin und wir sind einander zugeschaltet und mein Gast ist heute die Schauspielerin und Regisseurin Mariam Sareh und sie hat sich einen Titel gewünscht, der 1965 entstand auf Jamaika, Elton Ellis mit dem Titel Black Man's World.
Black man's word was spoken, yeah. And the white men thought it was a token, oh yeah. We have suffered our whole life through doing things that you're not supposed to do, yeah. We will be till our back was black and blue.
Black Man's World war das von Elton Ellis und das hört sich so fröhlich an, aber der Text ist gar nicht fröhlich, denn der Mann singt I was born a loser because I'm a black man. Mariam Sareh, Sie haben sich diesen Titel gewünscht. Wieso?
Ich habe zum ersten Mal gehört bei einer Ausstellung von dem Künstler Cyprien Gaillard, der das benutzt hat als Loop für eine Videoarbeit, die er gemacht hat, die jetzt auch vor 2 Jahren nochmal im Martin-Gropius-Bau hier in Berlin gezeigt worden ist. Und ja, ich bin gerade selbst beim Hören des Liedes auch nochmal, hat mich das nochmal sehr berührt, weil es ja jetzt auch gerade diese Verhandlungen gegen diese beiden Täter, diesen Ahmaud Arbery, erschossen haben, der joggende schwarze Amerikaner, der erschossen worden ist und das nochmal die ganze Black Lives Matter auch Movement auch sich nochmal da jetzt trotz Corona auch nochmal für landesweite Proteste in den USA sorgt und ja, die Folgen der Sklaverei und die unaufgearbeitete auch Geschichte in den USA, das ist natürlich auch was mich in meiner Arbeit auch immer beschäftigt hat, inwieweit wirkt die Vergangenheit in unser Heute und unsere Gegenwart hinein und übersetzt sich ja in unsere Realität. Und ja, hat mich jetzt auch gerade beim Hören des Liedes auch nochmal wegen der Aktualität und diesen Zusammenhang zu dem, was da jetzt gerade vor sich geht in den Protesten in den USA auch nochmal, ja, irgendwie bewegt.
Ihre Mutter, die stammt aus einem islamischen Land. Ihr Stiefvater Kurt Grünberg ist Jude. Sie sind in Deutschland, einem immer noch christlich geprägten Land, aufgewachsen. Wie haben Sie diese Vielfalt von Religionen als Kind und Jugendliche erlebt oder erfahren?
Also meine Mutter stammt zwar aus einem muslimischen Land, ist aber selber ja, war ja, als sie Junge noch Schülerin war, war sie ja sozusagen in einer marxistischen Organisation organisiert und war auch immer Atheistin, war nicht religiös. Und mein Stiefvater ist Nachkomme von, also zweite Generation von Shoah-Überlebenden. Und Religion, ich glaube, das ist schwierig, weil wie man das auslegt. Ich glaube, Jude in Deutschland zu sein, ist in erster Linie, hat gar nicht unbedingt so eine religiöse Konnotation, sondern steht einfach sehr im Zusammenhang mit dem Holocaust und seinen Folgen. Und so war die Feiertage, die wir gefeiert haben, auch ein Aufrechterhalten dieses jüdischen Lebens, dieser Tradition in Deutschland, eher im Vordergrund als sozusagen eine religiöse Praxis. Und dass meine Mutter sozusagen oder meine Eltern beide geflohen sind aus einem Land, das sozusagen eine, man könnte sagen, eigentlich islamofaschistische Regierung, wo eine islamofaschistische Regierung an der Macht ist, da sehe ich das auch so, dass das natürlich eine Instrumentalisierung von Religion ist, aber sozusagen eigentlich wenig mit dem Glauben zu tun hat.
Sind Sie selbst religiös geworden?
Ich wüsste gar nicht, in welche Richtung. Also ich habe, wie gesagt, bin ich mit atheistischen Eltern, also meine Mutter und mein leiblicher Vater, aufgewachsen, die keine religiöse Praxis hatten. Und die einzigen Feiertage, die wir gefeiert haben, sind, wenn überhaupt, die jüdischen gewesen. Und wie eben ja schon erwähnt, war das eher aus einer Aufrechterhaltung einer Tradition. Aber nee, ich habe keine, also bei mir gab es keine Religion in dem Sinne, die mich jetzt geprägt hätte.
Aber es gab eine politische Haltung bei Ihren Eltern. Und wie politisch war denn Ihre eigene Jugend? Waren Sie früh politisch aktiv?
Ja, es fing an, wie gesagt, schon sehr früh in diesem antiautoritären Schülerladen, in dem wir auch schon unsere ersten Demonstrationen als ganz kleine Kinder gemacht haben. Also, ich weiß noch, wir haben irgendwie gegen Kohl demonstriert. Ich weiß nicht mal gegen welche, worum es da genau spezifisch ging, aber ich weiß, sie war sehr früh schon auf Demonstrationen auch mit dabei. Später dann in der, als ich dann im Gymnasium war, bin ich dann auch Schulsprecherin geworden, sehr Steinstreberin, nein, aber Schulsprecherin geworden und habe mich dann auch da engagiert zu verschiedensten politischen Anlässen. Es hat dann dazu, also ich glaube, ich war mit 16 habe ich auch mal eine große Demonstration auch mitorganisiert. Da ging es eigentlich um die Nazi-Aufmärsche und dass wir statt sozusagen immer nur gegen Demonstranten sind, auch eine Demonstration, ein Zeichen setzen wollen, in was für einer Stadt wir leben wollen. Das habe ich damals mitorganisiert und damals auch eine Rede gehalten, schon mit 16 und so. Also solche Sachen habe ich in meiner Jugend schon gemacht.
Ja. In einer ihrer ersten großen Rollen in einem Kinofilm, der sie bekannt gemacht hat, in Shahada, da haben sie 2009 eine junge, westlich orientierte islamische Frau gespielt, eine richtige Berliner Partygängerin, die ungewollt schwanger nach einer Fehlgeburt zur frommen Muslimin wird, weil sie ja auch ein schlechtes Gewissen hatte. Wie nah waren Sie dieser Rolle, dieser Frau? Es war eine religiöse Geschichte eigentlich, ja. Ne?
Also das war der Debütfilm von Burhan Kobani, beziehungsweise sein Abschlussfilm in Ludwigsburg an der Filmakademie. Burhan Kobanis Eltern stammen selbst aus Afghanistan und er hat einen Episodenfilm gemacht, in dem er sich viel mit drei verschiedene Erzählungen geschrieben hat, in denen es darum geht, wie Religion und die Gesellschaft, in der man lebt, wie die sich wie sich das begegnen kann, welche Konflikte das auslösen kann. Für mich, habe ich ja gerade auch schon erwähnt, für mich war das hauptsächlich eine schauspielerische Herausforderung, die ich natürlich so angenommen habe, wie alle anderen Rollen, mich hineinzudenken, wer ist der Mensch? Es war mir natürlich fremd, ich weiß nicht, wusste nicht, wie man betet. Ich hatte ja Szenen, in denen ich sozusagen auch beten musste und ich kannte weder die Gebete noch wie man, was die Abfolge sind und es ist dann halt eine schauspielerische Herausforderung, das so möglichst glaubwürdig zu machen, dass das dann auch so rüberkommt. Aber inhaltlich habe ich mit der Figur natürlich, gab es überhaupt keine Überschneidung, was jetzt ihren religiöse, was bei ihr ja auch fast eher ein Vorwand war für diejenigen, die den Film nicht kennen. Es ist eigentlich, es begibt sie sich fast in so eine wahnhafte Angst hinein und braucht so eine Stütze, die sie in ihrer Familie da nicht finden kann und wendet sich dann zur Religion hin. Genau, das ist dann halt eigentlich einfach hauptsächlich Schauspielhandwerk. Wie bringt man so eine Rolle an sich ran, damit die dann spielbar ist.
Ja, dieser Film, Sie sagten, es stammt von Burhan Kobani, der hat ja bei der diesjährigen Berlinale die Neuverfilmung vom Berlin-Alexanderplatz an den Start gebracht, sehr viel Lob dafür bekommen, aber leider keinen Preis. Hätte er einen Preis verdient gehabt?
Das ist aber eine böse Frage. Jetzt muss ich schon wieder unsere Amnesty-Jury, der war ja auch nominiert für unseren Preis, den Amnesty International Preis, und er hat ihn nicht gewonnen. Und das sind ja, wie gesagt, das sind viele Gründe, warum man einen Menschenrechtspreis sozusagen, wie man den vergibt. Aber da möchte ich jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen unserer Jurybesprechung plaudern.
Ihr Favorit war es nicht?
Nee, so kann ich es nicht sagen. Es hatte einen anderen Grund, warum wir fanden, dass es so eine Auszeichnung, gerade so eine Amnesty-Auszeichnung, hat ja dann auch oft so ein Gewicht, wo man hofft, dass man vielleicht die Protagonisten, die dargestellt werden oder dieses Thema, dem auch eine Hilfe leisten kann, dass das nicht gerade so NGOs, die wie bei uns dieser Film, der gewonnen hat, Welcome to Chechnya, die sind ja wirklich bedroht und das ist nochmal eine andere Situation, wenn man dann denkt, okay, der Preis kann vielleicht sogar Leben retten im besten Fall und das ist dann ein Kriterium, was dann bei Berlin-Alexanderplatz dann weniger eine Rolle gespielt hat, deshalb hat er nicht gewonnen und der andere schon.
Frau Sarré, wenn Sie Rollenangebote bekommen, welche nehmen Sie heute auf keinen Fall an?
Also früher war das so, dass ich immer generell natürlich Rollen, das ist auch bis heute noch so, die rassistisch sind, stereotyp sind, sexistisch sind, die eigentlich nur Klischees reproduzieren, die habe ich schon damals abgesagt und wollte die auch nicht spielen. Heute ist es so, dass man oft auf Rollen trifft, die sogar ganz gut gemeint sind und viel so Rassismusthemen auch thematisieren. mein Problem heute ist, und deshalb sage ich auch immer häufiger solche Rollen ab, dass wenn es sozusagen das, was sich verändert, nur die Repräsentation ist, dass man jetzt endlich Menschen, die sozusagen nicht weiß sind, sondern auch People of Color sind und auch Deutsche sind, sozusagen mehr und mehr vor die Kamera bringt, dass das sozusagen als reine Geste nicht ausreicht, sondern die Strukturen sich verändern müssen. Das heißt, wie sehen die Writers' Rooms aus? Wie sehen die Redaktionen aus? Dass man sich, wieso gibt es diesen Zugang nicht, dass die sozusagen so homogen bleiben? Und da, ich finde, man merkt das in den Resultaten. Ich bin im Moment in mehreren Jurys, ich bin auch in der Hamburger Filmfördergremium drin. Man merkt, dass sozusagen der Gestus oft einer ist, der ein Draufblick ist, der sozusagen nicht aus eigener Erfahrung informiert ist, sondern man spricht über den sogenannten anderen und auch selbst aus so einem pädagogischen Geist heraus entsteht zwar, ist da der gute Wille da, aber man perpetuiert eigentlich nur das, dass der andere bleibt irgendwie. Und das ist etwas, was mir oft sehr aufstößt und mir überhaupt nicht gut gefällt. Es gibt einen Satz von der wunderbaren amerikanischen Filmemacherin Jill Soloway, die Transparent gemacht hat, die mal gesagt hat in einem Vortrag in Kanada, in Toronto beim Filmfestival, da ging es um die Darstellung von Vergewaltigung. Da ging es um die Frau, sozusagen die weibliche Sicht im Regie machen. Und sie meinte, wenn wir noch weiter irgendwie, wenn wir von Vergewaltigung erzählen lassen, dann, liebe Männer, überlasst das doch uns. Ja, wir haben es genug zugeschaut, wie unsere Vergewaltigungen sozusagen dargestellt werden. Und diesen Gedanken würde ich sogar so weit treiben und sagen, ja, ich glaube, wenn es um rassistische Diskriminierung geht, würde ich sagen, liebe weiße Mitbürger, die ihr sozusagen die Rassismuserfahrung nicht gemacht habt, überlasst es doch uns Autoren und Autorinnen und Regisseuren und Regisseurinnen, diese Erfahrung zu vermitteln, statt sozusagen das für uns zu tun. Wir haben da lang genug zugeguckt.
Das war ein deutliches Plädoyer von Ihnen. Sie spielen auch im Berliner Tatort mit Merit Becker eine regelmäßige Rolle als Gerichtsmedizinerin. Ist das dann so ein reiner Brotjob?
Mache ich schon länger nicht mehr.
Ja, aber haben Sie eine Zeit lang gemacht?
Genau, also Ich bin jetzt mittlerweile seit fast anderthalb Jahren nicht mehr dabei und habe das über einige Jahre gemacht. Am Anfang war das natürlich auch eine war ich neugierig, so eine Gerichtsmedizinerin, und fand es auch eine interessante schauspielerische Herausforderung. Leider ist es so bei den Formaten, dass die dann oft schauspielerisch gar nicht so viel hergeben und meistens man doch im gleichen so Kontext bleibt, und das ist dann einfach irgendwann nicht so ganz herausfordernd. Und deshalb habe ich da gekündigt und wollte doch andere Sachen machen.
Wäre Tatortkommissarin so im Abo für 10 Jahre für Sie attraktiv?
Nein.
Ich hatte es geahnt.
Ja, ich denke, dazu bin ich einfach mittlerweile zu sehr auch als Autorin und Regisseurin dann beschäftigt. Also, aber ich würde mal Regie führen, falls mir das jemand anbietet.
Beim Tatort.
Beim Tatort würde ich wahrscheinlich weniger ablehnen, aber so eine durchgehende Rolle als Kommissarin interessiert mich nicht so sehr.
Wie kommen wir jetzt vom Tatort zu John Lennon? Denn Sie haben sich John Lennon gewünscht, Be My Baby. Warum diesen schönen Titel von 1973, da hat er ihn aufgenommen.
Genau, haben Sie die eigentlich gefunden, diese
Aber
Version?
Ja.
Das ist verrückt, dass man die so schlecht finden kann. Ja, das ist einfach, ich glaube, da gibt es gar keine, im Vergleich zu den ersten 3 Songs, die wir jetzt gehört haben, gibt es weder eine große politische noch irgendwie Bedeutung. Ist einfach ein Song, der ist ja original von den Ronettes, von den 3 Damen. Und ich finde einfach, ich kann was dazu sagen. Und zwar habe ich ganz früh als junges Mädchen, so wie viele, habe ich viele Leute, die das auch, mit denen ich das teilen kann, habe ich natürlich Dirty Dancing gesehen. Und da gab es ein Lied, natürlich die Originalversion. Und das habe ich damals gehört. Und Jahre später bin ich auf die John Lennon-Version gestoßen und fand es einfach eine grandiose Interpretation von diesem Lied. Und ja, mochte das sehr.
Das war John Lennon mit seiner ganz besonderen Version von Be My Baby. Das Original gab es von den Ronettes aus dem Jahr 1963. Und gewünscht hat sich das unser heutiger Studiogast Mariam Sareh, die Schauspielerin und Regisseurin. Die sitzt in Berlin, ich sitze in Köln. Und bisher hat das mit unserer Leitung prima geklappt. Frau Sareh, Sie haben dann Ihre Schauspielausbildung an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Berlin gemacht, von 2004 bis 2008. Und als Sie da hingingen, wussten Sie da eigentlich schon, was für eine Schauspielerin Sie einmal werden möchten?
Ja, das ist eine interessante Frage. Was für eine Schauspielerin ich werden möchte. Ich hatte schon den Wunsch, Theater zu spielen und ich wollte auch gern Film machen. Ich glaube, sehr früh hat sich aber schon herauskristallisiert, dass ich nicht so wirklich fest ans Theater möchte. Also es gibt dieses Festengagement, wo man ausschließlich das macht. Also sehr früh war dann schon klar, ich möchte eigentlich beides machen. Und dann, glaube ich, schon im zweiten oder dritten Jahr in der Schauspielschule kam so der Gedanke auf, bin ich eigentlich wirklich im richtigen Studiengang? Will ich nicht eigentlich viel lieber Regie machen? Und sollte ich eigentlich noch ein Regiestudium dranhängen? Das ging dann so weit, dass ich dann einen Master machen wollte nach meiner Schauspielschule in Wien bei Michael Haneke. Also es hat immer hin und her geschwankt, weil ich mir nicht so ganz sicher war. Und bin dann aber nach der Schauspielschule auf einen Lehrer gestoßen, Larry Moss hieß der, der mich sehr, sehr geprägt hat und mir auch nochmal sehr viel über das Schauspielhandwerk in verschiedensten Workshops auch beigebracht hat, sodass ich da nochmal eine wirkliche Leidenschaft nachträglich nochmal für die Schauspielerei dann eingestellt hat und ich das dann doch erstmal verfolgt habe, bis es dann zur Regie ging.
Das ist interessant. Jetzt ist diese Sendung ja relativ lang, wir haben Zeit zu reden, aber ich merke schon, ich habe jetzt noch eine ganze Menge Fragen zu Schauspielrollen, die Sie hatten, aber wir wollen ja auch die Regisseurin und die Autorin Mariam Sareh noch ausreichend präsentieren, aber ich will ja nun doch auf jeden Fall mit Ihnen mal reden über die vier Blocks. Das war eine Serie, das ist die Story des libanesischen Familienclans Hamadi im Berliner Kiez und da spielen Sie die Khalila, die Frau des Clan-Chefs. Was ist das für ein Charakter gewesen?
Das war ganz interessant, weil ich hatte noch nicht so viel Genre gemacht gehabt. Ich hatte viel auch in Arthouse-Filmen vorher gespielt und so kam mal ein Angebot, was wirklich in diesem Genre zu Hause war, was ich auch sehr gut kannte, natürlich durch mein Interesse an auch amerikanischem Genrefilm und da war ich irgendwie neugierig drauf, eine Rolle zu spielen, die doch so weit weg von mir ist und trotzdem, ja, und ja, das ist eine Frau, die hat irgendwie auf der einen Seite große moralische Werte, würde ich mal sagen, und auf der anderen Seite ist sie mit diesem kriminellen Clan-Boss zusammen. Und das miteinander, diese Widersprüchlichkeit und Ambivalenz deutlich zu machen und im Spiel irgendwie daraus trotzdem eine Figur entstehen zu lassen, hat mich gereizt. Und es war ganz schön, weil ich parallel dazu auch mit Christian Petzold den Polizeiruf gedreht habe. Das war, glaube ich, die zweite Staffel. Habe ich gleichzeitig zwei Rollen gespielt. Und ja, und dann, was so Schauspielhandwerk natürlich auch so mit sich bringt, ist, und worauf ich dann in dem Moment ganz gut zugreifen konnte, war so ein bisschen eine andere Körperlichkeit zu finden. Und so ist Khalila für mich irgendwie ein bisschen so eine Königin geworden oder so fast ein bisschen so eine Löwenmutter, die auch eine große Autorität ausstrahlt, auch ihrem Mann gegenüber. Und ganz anders zu der Rolle in dem Polizeiruf, wo das eigentlich jemand ist, eine aufstrebende Polizistin, die noch total unsicher ist und ständig irgendwie was verliert und kaum mit der Waffe umgehen kann und so weiter. Und das liebe ich am Schauspiel und am Schauspielhandwerk zu gucken, wie kann man da Figuren schaffen, die auch noch mal anders von einem weg liegen, als sozusagen immer nur mehr oder weniger sich selbst zu spielen.
Interessanterweise sterben sie in beiden Rollen, sowohl beim Polizeiruf als auch am Ende der zweiten Staffel von Vier Blocks, fällt mir gerade auf. Klischeefreier Blick auf Neukölln, das schrieben die Kritiker. Die deutschen Sopranos schrieben sie auch oder gar die beste deutsche Serie aller Zeiten. Hat Sie und das Team von Vier Blocks der Erfolg dieser Serie eigentlich überrascht?
Ja, der hat mich schon überrascht und ich war damals auch schon Anfang 30, als ich das gedreht habe und das hat auch ein bisschen eine Veränderung auch in mein Privatleben reingebracht, weil ich den Beruf schon lange auch ausgeübt hatte, aber noch nie die Erfahrung gemacht habe, dieses erkannt zu werden, auch auf der Straße und von Menschen, wo man das vielleicht gar nicht unbedingt so annimmt. Ja, also es war, hat schon doch einiges auch für mich persönlich verändert und trotzdem bin ich nicht jemand, und vielleicht gerade deswegen, weil ich nicht jemand bin, die jetzt viel auf den sozialen Medien unterwegs ist, mir war das nicht so klar. Also ich habe es wirklich einfach nur aktiv im Leben erlebt, wenn Leute dann geschrien haben oder gerufen haben oder auf mich zukamen oder Fotos machen wollten, wie erfolgreich diese Serie geworden ist.
Sie wurden mehr als vorher zur öffentlichen Person.
Ja, ja. Und auch irgendwie komisch, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch schon an meinem Dokumentarfilm gearbeitet habe, weil ich ja viel auch im Gorki-Theater oder auch davor an der Schaubühne mit Yael Rohn gearbeitet habe, also auch viel so politisches Theater gemacht habe und auch Dinge, die ja auch immer sehr engagiert und interessiert an der Welt und waren, und dann plötzlich in so einem Genre zu landen, was nochmal wo ganz anders steht als das, was ich vorher gemacht hatte, und wie identifiziert man sich damit, wenn eigentlich die Werte, für die man kämpft, dann doch auch ganz im Kontrast dazu stehen. Das war auf jeden Fall so ein Balanceakt, den musste ich da ganz schön, da musste ich irgendwie auch so ein bisschen meinen Frieden mitfinden.
Ja, und am Schluss standen Sie da mit dem Grimme-Preis in den Händen.
Ja.
Wie wichtig ist so ein Preis? Wurden Sie mit Rollenangeboten überhäuft?
Wie wichtig jetzt der Grimme-Preis ist?
Ich
kann es gar nicht so sagen. Nein, wahrscheinlich nicht überhäuft. Ich habe Angebote bekommen, auch weiter wie vorher. Aber es war eine Zeit, in der ich sehr viel absagen musste. Und ich weiß gar nicht, wie viel mich letztendlich erreicht hat, weil die Hauptaufgabe meiner Agentin in den letzten Jahren meines Dokumentarfilms darin bestand, Angebote abzuwehren, weil ich über ein Jahr auch im Schnitt saß und das absolute Priorität für mich hatte. So konnte ich immer nur gewisse Jobs oder Schauspielangebote annehmen, eben mit Christian Petzold. Das war mir immer wichtig. Dafür habe ich dann auch Freiräume geschaffen. 4 Blocks war ich mit zweiter Staffel auch verpflichtet auf eine Art, habe ich aber auch gerne gemacht. Ich konnte natürlich das nicht direkt machen, weil einfach der Film, mein Dokumentarfilm Priorität hat.
Ja, und aus diesem Film haben wir jetzt eine Musik, die Sie auf Ihre Liste geschrieben haben. Das ist Pop aus dem Iran aus den 70er Jahren. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Golly Yak und der Interpret Kurosh Yakmai.
Ja, genau, das ist nennt sich sogar eigentlich psychedelischer Rock aus den 70er Jahren. Es gab so eine Compilation, also es soll sozusagen psychedelischer Rock sein, und das heißt Golay Yakh, spricht man es aus. Und ich kann den Nachnamen von ihm auch nicht perfekt aussprechen, aber der Vorname ist auf jeden Fall Kurosh Yakmai. Oh Gott, jetzt hören bestimmt Iraner zu und dann ist mir das immer noch so unangenehm. Ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen. Auf jeden Fall Kurosh, darunter erkennt man ihn.
Hier
und
es
ist ein Soundtrack, genau.
قمیونه دو تو چشمونه قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهه دو تا چشمون سیاهه مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل رفهای منه وقتی بغز از موجه ها پایین میاد
Iranische Popmusik war das von 1974. Der Interpret heißt Kurosh und gewünscht hat sich das unser heutiger Studiogast Mariam Zareh, Schauspielerin und Regisseurin, die in Berlin zugeschaltet ist. Frau Zareh, wie wird man denn von der Schauspielerin zur Bühnenautorin? Da muss es doch irgendeinen Urknall gegeben haben.
Ja, den hat es wirklich gegeben, und zwar die Zusammenarbeit mit Yael Ronen 2011 an der Schaubühne. Yael Roon, eine israelische Regisseurin, die jetzt auch schon über 10 Jahre in Deutschland arbeitet und Hausregisseurin am Gorki-Theater ist, macht sozusagen sogenannte Projektentwicklungen, in denen die SchauspielerInnen mit einbezogen werden. Das heißt, die arbeiten, die schreiben Stücke, schreiben Texte für Kollegen, für sich selbst, die werden dann gemeinsam entwickelt. Es geht dem auch immer auf so eine Recherchephase voraus. Und wir haben damals gemeinsam, es war eine Koproduktion mit dem Nationaltheater in Israel, das Habiba-Theater, haben damals ein Stück gemacht, das hieß The Day Before the Last Day. Aus dieser Zusammenarbeit ist dann eine, nicht nur eine Freundschaft entstanden, sondern die führte dann dazu, dass sie mich 2013 einlud, nach Graz ans Schauspielhaus zu kommen und als Co-Autorin und Dramaturgin ein Stück zu entwickeln. Und so haben wir Niemandsland damals gemeinsam entwickelt. Und so bin ich dann so ein bisschen gelandet, erstmal in dieser Dramaturginnenrolle und Co-Autorin und durfte ihr so ein bisschen auch über die Schulter schauen und wurde dann von Sascha Mariana Salzmann und Maxi Oberexer am Gorki-Theater eingeladen, ein Stück zu entwickeln. Das ist eine Schreibwerkstatt gewesen und über ein Jahr habe ich dann mein erstes Stück entwickelt.
Und dieses Stück, das heißt Kluge Gefühle, das gibt es in einer Bühnenfassung und auch als Hörspiel beim NDR. Und ich erzähle mal ganz kurz die Handlung. Ja? Also eine Anwältin für Asylrecht, die privat nicht so recht in die Pötte kommt und auch einen Therapeuten besucht, eine normal neurotische Großstädterin, die hat eine etwas eigenwillige Mutter mit iranischer Herkunft. Die beiden zicken miteinander rum und plötzlich ist die Mutter verschwunden und die Tochter findet sie in einem Livestream wieder. Denn dort berichtet diese Mutter vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Zeugin über ihre schrecklichen Erfahrungen als politische Gefangene im Iran. Und darüber hat sie bisher der Tochter gegenüber immer geschwiegen und die Tochter denkt nun, dass sie ein gewisses Anrecht hat auf die ganze Wahrheit der Geschichte ihrer Mutter. Richtig so ungefähr?
Genau, ja.
Sie kennen das Gefühl, Frau Saré, einer Filmpremiere, wenn Sie im Publikum sitzen und als Schauspielerin auf der Leinwand erscheinen. War das Gefühl, Ihr Stück als Autorin auf der Bühne zu sehen, ähnlich oder ganz anders?
Es war schon ganz anders. Es ist erst in so einer szenischen Fassung gelesen worden am Gorki, wurde dann in Heidelberg aufgeführt und dann habe ich in der Regie gemeinsam mit Nils Bormann das am Hautheater mit Anke Engelke in der Rolle der Mutter auch nochmal gesehen. Das heißt, es gab 3 verschiedene Premieren, wo ich dabei war und jedes Mal war ich aufgeregter als in einer Rolle, in der ich jemals selber mitgespielt habe. Für mich war das eine ganz besondere Arbeit, weil ich habe zu dem Zeitpunkt schon an meinem Dokumentarfilm gearbeitet und wurde dann eben eingeladen in diese Schreibwerkstatt und ich hatte erst abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich bin zu involviert mit der Recherche an dem Dokumentarfilm und thematisch, ich kann mich gar nicht mit was anderem beschäftigen. Und dann hatten die mir angeboten, vielleicht gibt es ja Aspekte, die du beleuchten möchtest, die im Dokumentarfilm so nicht vorkommen können. Mhm. Und so, ich hatte mich ja viel mit dieser transgenerationalen Tradierung von Traumata auch beschäftigt und ich wollte und hatte plötzlich die Möglichkeit, in einer Art Kammerspiel so diese verhaltenspsychologischen Konsequenzen sozusagen in so einem Kammerspiel zu beleuchten. Und so wurde diese Arbeit, Kluge Gefühle, ein Teil fast einer Trilogie, kann man so sagen, die Aspekte von diesem die Aspekte beinhaltet, die im Dokumentarfilm so keinen Raum hatten.
Kluge Gefühle, der Titel, der klingt ja paradox.
Ja, es ist, also ich generell liebe ich Titel, die sich, oder überhaupt Dinge, die erstmal sich vermeintlich widersprechen und vielleicht eigentlich eher unterstützen. So. Mhm. Ich denke, dass das, worauf der Titel da anspielt, ist, dass wir oft ein Wissen haben, was vielleicht gar nicht unbedingt ein Gefühl ist oder vielleicht eine Intuition, die etwas berichtet, was die Ratio so gar nicht, durch die Ratio nicht immer so erfahrbar ist. Mhm. Und dieser Zwischenbereich zwischen der Ratio und der emotionalen Intelligenz ist das, was da in dem Stück vorkommt. Und es gibt natürlich einen komödiantischen, also das Stück ist ja ein bisschen wie eine, obwohl es trotz der Tragik des Themas ist, es ein bisschen so ein Clip-Clap, die Dialoge eher komödiantisch erstmal aufgebaut. Und da gibt es diesen Dialog zwischen der Hauptfigur Tara und dem Psychoanalytiker. Da sagt er, sie soll doch mal berichten, was irgendwas in ihr auslöst. Und sie sagt, ich kann das nicht. Und dann sagt er, warum nicht? Und dann sagt sie, weil ich bin zu klug für solche Gefühle. Dieser ewige Wettstreit zwischen der Ratio und der Emotionalität und wie man vielleicht auch annehmen muss, dass es beides gibt und gleichzeitig gibt und beides uns informieren kann.
Das Autobiografische an dem Stück, das war die Mutter-Tochter-Geschichte, die viel mit ihrer eigenen eben zu tun hat. Die Mutter im Foltergefängnis, sie wurden da geboren, haben dort als Kleinkind leben müssen, also in einem Lebensalter, an das man sich nicht zurückerinnert, zumindest nicht bewusst. aber vielleicht doch unterbewusst, denn in ihrem Film Born in Evin, da beschreiben sie einmal, wie sie in Marokko unterwegs waren, eine arabische Musik hören und eine Art Panikattacke bekommen. Was hatten sie da gehört? Was war da passiert?
Da war ich etwa 22 Jahre alt und bin eben durch so eine Übernacht gefahren und da lief, ich habe das erst später herausgefunden, dass das so Koransuren waren und konnte erstmal nicht erklären, dass es vielleicht eben auch ein kluges Gefühl, in der Psychologie nennt man das szenisches Erinnern, ein Moment, in dem ich plötzlich an etwas erinnert war, was eine Panikattacke ausgelöst hat und später dann, als ich meinem Vater davon erzählte, dass mir das passiert ist, meinte er, ja, einer der akustischen Foltermethoden im Evin-Gefängnis war eben, dass den ganzen Tag Koransuren gespielt worden sind, weil es ja ein ideologisches Gefängnis war, in dem es galt, die Gefangenen zu brechen.
Also es könnte eine verschüttete Erinnerung aus der Kindheit sein oder sogar pränatal?
Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall möglich und das beschreibe ja nicht nur ich, sondern auch einige meiner anderen Protagonisten im Film, die sogar ganz explizit von Traumszenen berichten, wo dann ihnen später offenbart wird, dass das nicht nur geträumt ist, sondern reale Erlebnisse waren. Also ja, diese Möglichkeit, dass etwas aufgrund von traumatischer Erfahrung sich so dissoziiert und dann ausgelöst durch Sinneseinflüsse wie ein Geräusch oder ein Geruch oder so, sich in dem Moment wieder assoziiert und das Trauma wieder erlebbar wird. Das ist ein Phänomen, mit dem sich zum Beispiel mein Stiefvater, der Psychoanalytiker Kurt Grünberg, auch viel auseinandersetzt.
Ich dachte, du fragst irgendwann, sagt die Mutter in ihrem Theaterstück. Und ich dachte, du sprichst irgendwann, das sagt die Tochter daraufhin, alles bezogen auf die Erlebnisse im Foltergefängnis. Beschreibt das auch das reale Verhältnis zwischen ihrer Mutter und ihnen?
Ja, das meint man so sozusagen die Schlussfolgerung so leicht machen zu können. Die Wahrheit ist, dass ich zu der Zeit schon über 120 Zeugenberichte von weiblichen Gefangenen gelesen hatte und angehört habe. Es gibt unendlich viele Zeugenaussagen von Frauen, die mit Müttern, also unendlich viele, aber es gibt sehr viele Dokumente, auf die man Zugriff da haben kann. Und ich hatte mich auch zu dem Zeitpunkt auch mit einigen der Kinder dieser Gefangenen Müttern oder die mit ihren Müttern gefangen waren, unterhalten und so auch etwas versucht zusammenzufassen, was ein Erlebnis von sehr vielen oder ein kollektives Erlebnis war. Und das ist mir eigentlich immer sehr wichtig, weil ich immer denke, dass das Private für sich genommen gar keinen künstlerischen Mehrwert hat, sondern immer nur ein Zugang ist oder das Subjektive ein Zugang ist, um kollektive Erlebnisse, auch historische Erlebnisse vermittelbar zu bekommen.
Habe ich das richtig verstanden? Der Film und das Theaterstück sind quasi parallel entstanden?
Also als allererstes gab es den Film. Und in der Recherchephase, ich habe ja über anderthalb Jahre nur recherchiert und mich um die Einreichung bemüht, da wurde ich halt gefragt, ob ich Teil dieser Schreibwerkstatt werden möchte. Und das, wie gesagt, erstmal abgelehnt. Also da sind drei Arbeiten über diesen Zeitraum von 6 Jahren, sind drei künstlerische Arbeiten entstanden zu dem Thema mit unterschiedlichem Augenmerk.
Ausgangspunkt des Films ist, sie wissen, an welch schrecklichem Ort sie geboren wurden, aber die Mutter spricht nicht darüber. Sie erfahren erst mit 12 vom Ort ihrer Geburt und jetzt machen sie sich auf, in dem Film herauszufinden, wie die Umstände für die Mutter waren und sprechen mit Freundinnen der Mutter, mit Verwandten und schließlich eben auch mit jungen Frauen, die genau wie sie im Gefängnis geboren wurden. Sie sind ja alles gleichzeitig in diesem Film, die suchende Protagonistin, die Heldin, die Erzählerin, die Regisseurin. Haben Sie sich eigentlich während des Drehs auch mal gedacht, da habe ich mir eigentlich zu viel zugemutet?
Also definitiv, wenn man sich mit so grausamen Verbrechen auseinandersetzt, mutet man sich, egal in welcher Position man sich wiederfindet, erstmal zu viel zu. Weil kein Mensch kann damit mit Folterbeschreibungen und Ermordungen und Massaker lange Zeit gut leben. Wie sollte man auch? Ja? Also ja. Das wäre merkwürdig, wenn man da einfach so hindurch gleiten könnte.
Die vielen Rollen, meine ich, die Sie.
Ja, ja, ich weiß, was Sie meinen. Ich will nur sagen, erstmal grundsätzlich ist das eine Überforderung. Die Tatsache, dass ich mich entschieden habe, als Protagonistin vorzukommen, war so selbstverständlich nicht. Ich bin am Anfang, das anfängliche Projekt ging darum, drei andere Kinder, die mit mir im Gefängnis geboren worden sind, zu porträtieren und deren Lebenswege aufzuzeichnen. Und bin an einem sehr wichtigen Wendepunkt am Anfang der Recherchephase dahinter gekommen. Wenn es darum geht, ein Zeichen zu setzen für die Aufarbeitung, gegen sozusagen die Verdrängung, dann kann ich sozusagen mich nicht solchen Vermeidungsstrategien bedienen, wie mich hinter anderen verstecken zu wollen, wenn die Geschichte dann doch so nah an meiner ist.
Ja.
Und so bin ich dann zur Protagonistin geworden. Und das hat natürlich viel dramaturgische Vorbereitung gebraucht, damit ich diese verschiedenen Funktionen erfüllen konnte. Ja.
Im Film, da sieht man ihre Traurigkeit, ihre Tränen. Sie zeigen sich sehr persönlich, sehr verletzlich. Gut, Sie sind von Beruf Schauspielerin, die es gewohnt ist, öffentlich in einer Rolle, wohlgemerkt, Gefühle zu zeigen. Wie anders war das hier?
Naja, als Protagonistin zeigt man, also da passieren einem Gefühle.
Ja.
So kann man es nur formulieren. Als Schauspielerin ist es natürlich Teil des Schauspielhandwerks und der Anforderung, der man steht. Und so mir passierte das, wenn ich natürlich diese schrecklichen Beschreibungen zum Beispiel höre oder selber an Grenzen meiner eigenen Kapazitäten stoße. Und als Regisseurin war mir natürlich wichtig zu sagen, dass es an solchen Momenten auch, natürlich möchte man sich selber nicht unbedingt immer so überfordert oder verletzlich zeigen, aber es gibt ja diesen Satz, den ich mal gesagt habe in einem Interview, unsere Tränen sind politisch. Was ich damit meine, ist, dass wir natürlich die Konsequenzen von den Gewaltverbrechen, die da stattgefunden haben, die schlagen sich in den Seelen der Menschen nieder. Und das heißt, dass man nicht immer wie ein Held oder eine Heldin hinaustreten kann, sondern dass die Dinge einen berühren. Und das muss sichtbar gemacht werden, weil das die politischen Konsequenzen von Gewalt sind, die eben nicht nur mit dem Akt enden.
Was haben Sie für Reaktionen auf diese persönliche Öffnung in diesem Film bekommen? Nur so, ach, wie mutig sie ist, oder auch, oh, eigentlich zu exhibitionistisch?
Nee, das ist Gott sei Dank nicht ein einziges Mal gekommen als Kritik. Der Film lief ja jetzt in über 30 Ländern. Also das hat im Gegenteil, ich habe oft erlebt, dass die Menschen das Ziel des Filmes war ja eben, dass sich diese Übersetzungsleistung beim Zuschauer herstellen lässt, dass sie sich fragen, was hat dieser Film mit mir, mit meinem Land, mit meiner Familie, mit der Gesellschaft, in der ich lebe, eigentlich zu tun. Das ist das Ziel des Filmes gewesen. Und das hat sich in den vielen Ländern, in die ich dann gereist bin, auch so übersetzt. Also ob es in Bosnien war oder in Toronto oder dass die Menschen das gemacht haben, dass sie angefangen haben, von sich zu erzählen, von der Gesellschaft, von den oft verdrängten Gewaltverbrechen, die innerhalb ihres Landes entstanden worden sind. Oder der Holocaust oder die Shoah in Europa oder in Dänemark, der Kolonialismus. Diese Übersetzung habe ich dank vieler kluger Zuschauer doch oft erleben dürfen und dafür bin ich doch sehr dankbar.
Ich habe noch eine persönliche Zuschauererfahrung, als ich Ihren Film sah und erlebte, dass Ihre Mutter mit ihrer Suche und dem Film nicht wirklich einverstanden war, da dachte ich mir als Zuschauer, ungefähr Jahrgang Ihrer Mutter auch immer, ja, die Mutter hat recht, ich kann sie verstehen, sie braucht nicht über all das Schreckliche zu sprechen, Tochter, lass sie doch einfach in Frieden, bei aller Sympathie für ihre Suche.
Ja, und das ist absolut berechtigt. Also ich denke, dass die Überlebenden von Folter und Verfolgung überhaupt, dass es überhaupt die stehen in gar keiner Verantwortung, sprechen zu müssen. Und also, sie können damit allein, dass sie am Leben sind, ist oft so ein Akt des Widerstandes, der so beeindruckend ist. Deshalb ist es sozusagen für mich als Regisseurin, ich will damit sagen, die Fragen, die ich mir als Protagonistin stelle, sind nicht deckungsgleich mit den Fragen, die ich mir als Regisseurin gestellt habe. Als Regisseurin ist mir wichtig zu sagen, diese beiden Generationen, die in Dialog miteinander treten, haben beide das Anrecht, einen Umgang damit zu finden. Und die Fragen, also die zweite Generation hat ein Anrecht auf ihre Fragen, die erste Generation hat ein Anrecht, so damit umzugehen, wie sie es können. Und ja, Nebeneinander, also ähnlich wie wieder kluge Gefühle, in diesem Nebeneinander stehen, entsteht vielleicht eine dritte Wahrheit.
Im letzten Teil des Films, da kommt es zu einem Gespräch zwischen Ihnen und der Mutter vor der Kamera und da sind mir zwei Sätze hängen geblieben. Sie sagt, ich wollte all dem keinen Platz, keinen Raum geben. Und Sie, die Tochter, sagen, du musst keine Antwort geben, aber ich muss mich trauen zu fragen. Das war für mich schon ein Kern in diesem Film.
Also absolut. Und ich glaube, wir haben ja nicht nur ein Recht zu fragen, wir haben ja auch als Nachfolge, Nachfahren, als Nachgeborene haben wir ja nicht nur ein Recht zu fragen, sondern wir haben ja auch eine Verantwortung zu fragen. Was ist passiert in der Vergangenheit? Und weil es informiert uns, in welcher Gegenwart wir leben und vielleicht auch, wie wir in Zukunft leben möchten. Das heißt, wir müssen ein kollektives Narrativ natürlich entsteht dadurch, dass wir müssen verstehen, was damals passiert ist, egal in welchem Land wir leben. Und da einen Umgang zu finden, es müssen nicht immer die Überlebenden sein, die darüber sprechen. Aber als Gesellschaft müssen wir natürlich Bedingungen schaffen, in denen darüber gesprochen werden kann, weil diese Erlebnisse informieren uns, dass so eben sowas wie die Idee der Menschenrechte eben kein leeres Versprechen bleibt, sondern dass das informiert ist durch Erfahrung. Wenn die Würde von Menschen verletzt worden ist, dann muss darüber gesprochen werden.
Die Mutter hat Traumatisches erlebt und sie sind als Kind Teil davon geworden. Wer mit jemand Traumatisierten aufwächst, ist selbst traumatisiert. Stimmt diese Gleichung?
Ja, ich glaube, dass dieser Trauma-Begriff, das ist gar nicht so, also wenn man den wirklich weiterdenkt, würde ich sagen, Deutschland ist ein traumatisiertes Land.
Natürlich, als Weltkriegsnation.
Genau,
natürlich.
Als Verantwortliche und sozusagen die Nachfahren, die hier leben und natürlich auch in dritter Generation haben wir hier damit zu tun, was vor noch nicht so langer Zeit hier stattgefunden hat. Und wie sich diese Traumata verhalten, ist natürlich unterschiedlich, ob man Opfer geworden ist oder ob man Täter war oder Nachfahre von Tätern. Das kann man natürlich so nicht vergleichen und gleichsetzen. Aber ich denke, dass sich diese Idee, dass Traumata sozusagen nicht mit dem Akt enden, davon bin ich überzeugt. Und das heißt auch nicht immer, dass man sozusagen nur Leidtragender ist. Daraus aus den Erfahrungen der Vergangenheit entsteht ja oft auch die Kraft, eben für eine Welt zu kämpfen, die nicht davon geprägt ist, von dieser Menschenverachtung.
Es gibt sehr poetische Szenen in diesem Film. Das denkt man vielleicht gar nicht, wenn man von der schrecklichen Geschichte hört. Da sieht man sie mit einem Fallschirm, und dessen Schnüre am Ende des Films abgetrennt sind. Man sieht sie auch unter Wasser schweben. Hat der Film sie selbst freier gemacht?
Also der Film, diese 6 Jahre auf jeden Fall, diese Auseinandersetzung, und er ist ja auch ein Plädoyer zu sagen, es lohnt sich, egal wie schwierig das ist, lohnt es sich, mit diesen verschütteten, schmerzhaften Aspekten einer Vergangenheit umzugehen und sich da hineinzuschauen und dem sich zu stellen. Trotzdem war der Film, und das ist ja auch einer der ersten Sätze, die im Film fallen, hier geht es nicht darum, mich selber zu finden. Die Psychoanalyse habe ich schon hinter mir. Irgendwas an meiner Geburt ist nicht persönlich. Ich glaube, das ist ein Schlüsselsatz, der am Anfang des Filmes fällt. Deshalb, mir ist es sehr wichtig, es ist keine sozusagen therapeutische Selbstsuche gewesen. Dazu wäre ich sonst gar nicht in der Lage gewesen. Sondern es ist der Versuch, uns, ich und meine Familie, vielleicht in Stellvertreterfunktion für eine ganze Generation und vielleicht auch darüber hinaus, von Menschen, die Schreckliches erlebt haben und jetzt in der Welt zu Hause sind, von denen zu berichten.
Wer ein Opfer wird, wem die Menschlichkeit abgesprochen wurde, kann dem dieses Menschsein von anderen zurückgegeben werden?
Also
nach dem, was Sie erfahren und erlebt haben.
Ich denke, das ist eine komplexe Frage. Wahrscheinlich ist es, wenn man erlebt, wie ein Raum geschaffen wird von einer Gesellschaft, in der man einen Platz findet, in dem man vielleicht eine Sicherheit findet, in der man sein darf für das, was man ist. Und dann ist das, glaube ich, eine genauso bedeutsame Erfahrung wie der innere Prozess der Heilung, den man natürlich auch ganz persönlich mit sich durchgehen muss. Mhm. Aber ich glaube, es geht Hand in Hand. Ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, dass wir sozusagen, wenn es jetzt um die Menschen sind, die jetzt seit 2015 zu uns geflohen sind oder auch schon davor, dass wir sozusagen von denen nicht nur erwarten, dass sie sich irgendwie integrieren, sondern dass wir auch einen Raum schaffen, in dem man dem, was sie erlebt haben, zuhören kann, weil sie uns informieren können. Wir können davon lernen, was es bedeutet, wenn wirklich in Sicherheit zu leben, nicht in Kriegen zu leben, was es bedeutet, Gleichheit und all das, was ihnen ja abhanden gekommen ist. Und da müssen wir als Gesellschaft natürlich, sind wir mitverantwortlich, einen Raum zu schaffen, wo das gehört werden kann.
War die Verleihung des Deutschen Filmpreises der Lola für Born in Wien eigentlich eine Überraschung für Sie?
Ja, das war eine große Überraschung, weil ich die beiden Filme auch gesehen hatte. Die anderen, die mit nominiert waren, von Bettina Böhler, der Film über Schlingensief und Ins Schweigen hineinschreien, was ja auch eine interessante Parallele auch ums Schweigen sozusagen in dem Fall geht. Und Heimat ist ein Raum aus Zeit von Thomas Heise. Und dass beides großartige Filme sind und ich schon überhaupt eine große Ehre war, in dieser Runde nominiert zu sein, war schon das größte Geschenk. Und dann, als das dann verkündet worden ist, war es schon viel auch Unglaube. Ich wusste nicht genau, was uns da geschieht. Das war schon verrückt. Also ich habe damit nicht gerechnet, muss ich sagen.
Und das alles ohne ein großes Fest, weil es ja alles ohne Publikum stattfand.
Ja, genau.
Aber das hat Ihnen nicht so viel ausgemacht. Hauptsache der Preis.
Ich glaube, dieses ganze Corona ist auch so, diese Phase ist ja auch so oft so eine Lektion oder so empfinde ich das auch in so Demut vielleicht, um mal dieses Wort zu benutzen. Und so markierte so die Lola auch für mich einen Abschluss dieser letzten 6 Jahre und dieser Reise und natürlich ein wunderschöner Abschluss, der einfach auch, ja, ich kann es gar nicht so richtig sagen. Es war auch irgendwie gut, dass das nicht in diesem großen, glitzernden Kontext stattgefunden hat, wo jeder bei sich sein musste und gucken muss, okay, wo bin ich, wo stehe ich und was ist eigentlich letztendlich so wichtig und was vielleicht weniger.
Mariam Zahreh, jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende dieser Sendung angelangt, fast am Ende. Aber ich wollte doch noch mal ein wenig in die Zukunft gucken bei Ihnen. Jetzt haben Sie ein Theaterstück gemacht mit einem sehr persönlichen Anteil, einen Dokumentarfilm mit sich selbst als Protagonistin. Was kommt jetzt? Was macht die Autorin und Regisseurin Mariam Zahreh als nächstes?
Also ich habe auf jeden Fall nicht vor, jemals wieder mit irgendeinem Aspekt meiner Autobiografie irgendwo vorzukommen. Das ist wirklich, das ist jetzt beendet. Ich habe ein neues Theaterstück geschrieben, das ein Teil einer, auch einer kollektiven Arbeit ist. Also 7 Autorinnen, die sich zu den Todsünden Gandhis sozusagen künstlerisch oder kreativ auseinandergesetzt haben. Da habe ich ein neues Theaterstück geschrieben, ein Kurzstück. Ich bin im Moment dabei, also ich werde definitiv alle 3 Sachen möchte ich weitermachen. Also ich denke, ich werde mich nicht entscheiden, aber im Moment ist es ganz gut. Ich bin viel in so Juryarbeiten, lese viel, lese Einreichungen, gucke Filme. Ich denke immer, es ist wichtig, nicht nur zu tun, sondern dass das, was man tut, dass das wirklich eine Notwendigkeit hat. Also was muss erzählt werden? Nicht nur, was kann ich erzählen, sondern was muss erzählt werden? Und das ist natürlich ein hoher Anspruch. Aber dafür braucht es Zeit und die möchte ich mir nehmen.
Ein tolles Schlusswort. Herzlichen Dank. Das war die Schauspielerin, Autorin und Regisseurin Mariam Zahreh heute in den Zwischentönen. Am Mikrofon war Klaus Pilger. Und nächste Woche begrüßt an dieser Stelle mein Kollege Michael Langer den Autor und Resilienztrainer Mark Wallert, der vor 20 Jahren auf einer philippinischen Insel von Islamisten entführt worden war. Und eine letzte Musik von Ihnen, Frau Zahreh, haben wir noch. Und die ist genauso ironisch wie optimistisch, passt irgendwie schon in diese Zeit. Monty Python mit Always Look on the Bright Side of Life.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.